SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Dazu begrüßt Sie Dagmar Munk und ich bin verbunden telefonisch mit Peter van Heijen in Antwerpen. Herzlich willkommen.
Ja, danke, vielen Dank.
Registriert habe ich Sie, glaube ich, das erste Mal erst durch Ihre geniale Aufnahme, wie ich finde, von Georg Muffat mit dem Ensemble Les Muffati. Das war 2005. Ich finde Muffat deswegen spannend, weil er ja einer der ersten war, der die unterschiedlichen nationalen Stile zusammengebracht hat und auch ihre Aufführungspraxis eigentlich verinnerlicht hatte, ja?
Eben, und auch an des Ursprung des Orchesterideens gestanden hat, weil er mit Lully und mit Corelli studiert hat oder wenigstens die beiden gekannt hat, ne?
Und das war für Sie der Anreiz?
Also für mich ist Muffat immer sehr, sehr, sehr wichtig gewesen in meinem Studium zur historischen Aufführungspraxis natürlich von Barockmusik, aber auch, dass diese Gruppe junge Leute, Les Muffat, die es schon gab und die mich dann gefragt haben, möchtest du nicht mit uns weiter zusammenarbeiten, dass die eigentlich schon Les Muffati hießen. Und wahrscheinlich für den gleichen Gründen, weil Muffat natürlich für ein junges Orchester, für ein Orchester überhaupt so wichtig ist, ne? Und auch, weil wir mit Muffat diesen Verbindung zweier nationaler Stilen haben, die damals um 1700 so wichtig waren, die französische und die italienische. Und das ist natürlich für uns Barockmusiker sehr wichtig, sich damit auszukennen. Und das alles zusammen hat mir eigentlich zu diesen Idee von Armonico Tributo geleitet.
Dann hören wir jetzt mit dem Ensemble Les Muffati die Allemande aus der Sonate Nummer 5 in G-Dur von Georg Muffat. Wir hörten die Allemande aus der Sonate Nummer 5 in G-Dur von Georg Muffat mit dem Ensemble Les Muffati. Les Muffati, daran hört man schon, es ist ein französisch klingendes Ensemble, aber es sind Studenten aus Brüssel gewesen.
Ja, also Brüssel ist natürlich eine sehr komplizierte Stadt mit sehr vielen Sprachen. Aber ja, es sind meistens Studenten, die im flämischen Konservatorium in Brüssel studiert haben. Aber es gibt auch Brüsseler, also junge Musiker, die in Brüssel lebten und noch immer leben, die auch woanders in Belgien studiert hat. Das Ensemble ist aber gegründet worden in Brüssel. Und die meisten waren dann auch französischsprachig. Und deshalb ist es wahrscheinlich Les Muffati geworden.
Ich habe am Anfang gesagt, so habe ich Sie wohl das erste Mal registriert als Orchesterleiter. Aber wenn man Ihre Bio anschaut, bin ich sicher, viele haben Sie auch in anderen Funktionen gehört, als Sänger erstmal und dann natürlich auch als Blockflötist, und zwar in den verschiedensten Ensembles. Sie haben bei La Petite Bande mitgesungen, auch gespielt?
Ja, öfters mit La Petite Bande zusammengespielt, ja.
Und natürlich auch bei Herrewehre in der Chapelle Royale mitgespielt und aber auch mitgesungen in seinem Chor, im Vokalensemble.
Ja, aber das war eher selten. Mit Philipp Herrewehre habe ich vor 2 oder 3 Jahren nochmal mitgespielt, mit den Monteverdi Vespers. Also meine erste große Erfahrung überhaupt in der alten Musik als Student im Konservatorium war auch mit dem Collegium Vocale. Aber damals nicht mit Philipp Herrewehre, sondern mit Sigiswald Kölken als Dirigent.
Sie haben sich auch eine Musik gewünscht, die bestimmt aus Ihrer Frühzeit kommt, nämlich eine Aufnahme von 1983, da waren Sie 20 Jahre alt und haben mitgesungen.
Im Collegium Vocale, was zusammen mit La Petite Bande diese Aufnahme gemacht hat.
Und zwar eine Aufnahme von Rameaus Zoroastre. Da waren Sie wahrscheinlich Student. Wie sind Sie denn daran gekommen, an den Kontakt?
Das ist sehr komisch gegangen. Als Student war ich im Konservatorium als Blockflötist erstmal. Ich hatte schon immer gesungen in verschiedenen Chören auch vorher, als 17, 18, 19-Jährige. Und jemand hat mich gehört, wenn ich einfach so ein bisschen sowas gemacht hatte. ganz für mich und unauffällend. Aber sie hat das gehört und sagte, hast du eine Tenorstimme? Singst du Tenor? Hast du Chorerfahrung? Ja. Möchtest du nicht mit uns, mit Collegium Vocale mitmachen und mit Lapti Bande? Oh mein Gott, das war für mich eine riesen Überraschung, weil das war natürlich alle, damals 1983 waren noch alle große Pioniersnamen, kann man schon sagen, waren alle dabei. Und die drei Brüder Kölken haben mitgespielt, Paul Dombrecht mit Oboe, alle waren da und ich konnte dabei sein. Es war unvergesslich, das war wirklich für mich ein Bad. Und wir hatten nicht so sehr viel zu singen, aber die Aufnahme in Lier, hat das stattgefunden, in einer schönen Barockkirche, es war irre kalt, das weiß ich auch noch, bin ich ständig dabei geblieben und zugehört und geschaut. Und das Schöne ist, damals hat man auch noch sehr viel diskutiert. Ne? Also jetzt kostet jede Minute sehr viel Geld, wahrscheinlich damals auch, aber es gab einfach ein bisschen mehr Geld, glaube ich dann. Und die Leute haben ständig diskutiert miteinander. Nein, das machen wir nicht so. Das Tempo ist doch viel zu schnell. Nein, die Oboen, ihr müsst jetzt nicht alles spielen, ihr müsst jetzt ein bisschen ausdünnen und so weiter. Das war für mich wirklich, wirklich fantastisch. Und ja, also für mich ist es meine Einweihung sozusagen in der alten Musik.
Von Jean-Philippe Rameau war das ein Ausschnitt aus Zoroastre mit La Petite Bande und dem Collegium Vocale Gent unter der Leitung von Sigiswald Kölken. Aber Sie haben schon gesagt, alle Kölkens haben mitgespielt und Sie als 20-Jähriger, als Sänger. Das war die Initialzündung für die alte Musik oder war die schon bei Ihnen als Kind gegeben?
Die ist eigentlich ziemlich spät gekommen und ein bisschen unerwartet auch. Als Kind war ich Musiker, habe ich immer Musik gespielt, Klavier gespielt. Dann später ist Blockflöte dazugekommen. Blockflöte ist dann immer wichtiger geworden, nicht weil mir das mehr gefiel oder sowas, aber weil damit sehr viel mehr zu tun war. Wir hatten auch in unserer Schule hatten wir ein Off-Schulwerk-Orchester. Das hieß Uns Dorado. Und mit diesem Orchester haben wir sehr viel Konzerttour gemacht. Bis zu Diesen an Ammersee, zum Geburtstag von Karl Orff zum Beispiel. Das weiß ich noch
Ach
sehr
ja?
gut. Ja. Und ich habe in diesem Orchester, ja, auf Schuhwerk, Orchester oder Ensemble, wie man das heißen will, immer mitgespielt. Und deshalb ist die Blockflöte auch immer wichtiger geworden, weil ich damit ziemlich viel zu tun hatte. Das war sehr befriedigend. Mit Klavier, ja, war das doch ein bisschen anders. Man spielte nicht so oft Konzerte oder sowas mit Blockflöte, da war ich ständig auf der Bühne. Und wenn dann am Ende meiner Schulzeit das Moment kam, was will ich jetzt studieren, gab es verschiedene Möglichkeiten, klassische Philologie zum Beispiel war auch eine Option oder Kunstgeschichte oder was dann auch. Aber dann habe ich mich doch für Konservatorium entschieden und zwar, weil im allerletzten Jahr habe ich ein Konzert in der Provence, irgendwo in einer kleinen Kirche, ein Konzert mit dem Della Consort gehört. Und das war für mich so unwahrscheinlich, diese Renaissance-Musik, das war für mich dann ziemlich neu, spielte schon ein bisschen Barockmusik. Und es ist eigentlich die Renaissance-Musik gewesen, die mir zu diesem Wahl getrieben hat. Und jetzt ist das Schöne eigentlich, dass ich wegen Renaissance-Musik dann letztendlich ins Konservatorium gekommen bin und mich mit alter Musik beschäftigt habe und dass dann im ersten Jahr diese Zoroaster-Produktion gekommen ist. Und ich kann jetzt wenn ich zurückschaue, so ein bisschen sagen, dass es eigentlich immer meine ganze Periode gewesen ist. Das heißt, von Anfang des 16. oder späten 15. Jahrhundert bis irgendwo im zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, das ist immer meine Periode gewesen. Und jetzt auch als Lehrer von historischer Aufführungspraxis ist das wirklich meine Periode. Und ich kann nicht wählen in dieser Periode. Es ist alles für mich schön und interessant. Und für mich ist Renaissance und Barock sind meine, das so, ja.
Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich sind normalerweise Musiker irgendwie ein bisschen eingegrenzt auf die Renaissance oder auf Barock. Ja. Und sie sind natürlich auch eingegrenzt normalerweise auf ein Instrument. Ja. Sie spielen Blockflöte, sie sind Sänger und sie sind Dirigent und Ensembleleiter. Sie sind auch Professor inzwischen in Amsterdam für historische Aufführungspraxis. Und Sie sind auch als Wissenschaftler tätig. Wie funktioniert denn Ihr Terminkalender? Wenn da eine Anfrage kommt, der Erste kriegt eine Zusage oder wie machen Sie das?
Eigentlich schon. Dann muss man immer ehrlich sein. Dann muss man immer so, wer erste Zusage ist, erste Zusage. Schluss, finde ich, als Prinzip. Es kann halt mal passieren, dass dann eine ganz große Produktion kommt und dass man ein kleines Konzert irgendwo hat. Dann kann man immer mit den Leuten reden. Aber falls da nichts zu tun ist, dann muss man ehrlich bleiben, finde ich. Erste Zusage ist erste Zusage. Nun ist es nicht so, dass ich wie viele meiner Kollegen, die nicht unterrichten, dass ich ständig auf der Bühne stehe. Ich brauche nicht jede Woche ein Konzert sozusagen. Und jetzt habe ich eigentlich lieber, dass es ein bisschen weniger ist, dass ich wählen kann, was ich mache, dass ich alle Projekte gut vorbereiten kann. Und mir gefällt das. Was für mich sehr, sehr wichtig ist, und das ist mein ganzes Leben wichtig gewesen, das ist untersuchen, unterrichten und aufführen. Und diese drei sind wirklich mein Tripod in auf Englisch, nicht? So ein Dreifuß, wo man ein Kameragerät aufstellt. Wenn eine der drei nicht funktioniert oder weniger funktioniert, dann fällt das alles herum. Und für mich, ich muss immer so ein Equilibrium zwischen diesen drei Sachen erstatten können und dann lebe ich sehr glücklich.
La Pâque avait déjà von Jean de Castro, einem franco-flämischen Komponisten, dessen späte Werke in ihrem Wohnort erschienen sind, in Antwerpen. Gespielt von Ihnen, Peter van Heijchen, unserem heutigen Gast in SWR 2 zur Person und Ihrem Ensemble More Majorum. Über das Ensemble werden wir später noch mehr von Ihnen erfahren. Erst einmal ein paar schnelle Fragen. Was treibt Sie an?
Neugier.
Auf welche Leistung sind Sie besonders stolz, auf welche eigene Leistung?
Was weiterzuleiten an jüngeren Musikern.
Als Kind wollten Sie sein wie?
Intensiv.
Wie können Sie am besten entspannen?
Wandern in den Bergen.
Was ist für Sie eine Versuchung?
Zu viel essen.
Was können Sie besonders gut kochen?
Also ich koche sehr gerne und sehr Verschiedenes. Also ja, es ist nicht einfach zu beantworten. Aber italienische Küche, glaube ich, ja.
Was war Ihr schönster Lustkauf?
Ich habe ein originales Handschrift von Jomelli gekauft. Also nicht von Jomelli geschrieben, aber von einer Kantate von Jomelli. Also ein Handschrift des 18. Jahrhunderts.
Und für welchen Maler würden Sie viel Geld ausgeben?
Es gibt so viele, mein Gott, wie soll ich erzählen? Giambattista Tiepolo.
Mit wem würden Sie gerne mal einen Monat tauschen?
Mit jemandem in einem Nationalpark, also ein Ranger in einem Nationalpark.
Ihre Lieblingsfigur in der Geschichte?
Baruch Spinoza.
Welches politische Projekt würden Sie gerne beschleunigt wissen wollen?
Umwelt. Umweltschutz.
Wem würden Sie mit welcher Begründung einen Orden verleihen?
Michel Onfray. Das ist ein französischer Philosoph. Also für mich, Aufklärung hat immer eine sehr wichtige Rolle für mich gespielt. Und Aufklärung und auch Bildung ist, was jetzt in der Welt, in unseren Zivilisationen fehlt. Und ich finde Michel Onfray eine wunderbare Figur in dieser Hinsicht.
Herr von Helchen, was sagt man Ihnen nach?
Er hat für mich sehr viele Tore geöffnet.
Und was mögen Sie an sich gar nicht?
Na, gar nicht ist ein großes Wort, aber manchmal finde ich, dass ich ein bisschen zu viel vom Leben genieße eigentlich für meine eigene Gesundheit.
Ihr liebster Auftrittsort?
Ja, das ist doch Amuse Antwerpen.
Ihre liebste Aufnahme, gibt es eine?
Ja, Jomelli dann doch, die letzte.
Und auch ein Festival, Ihr liebstes Festival?
Das ist das Musica Sacra Festival in Maastricht.
Und welche Stadt mögen Sie am liebsten?
Berlin.
Und warum Berlin?
Weil es alles gibt in Berlin. Es gibt von alles was. Es ist grün, es ist intensiv, es ist Stadt, es ist Natur, es ist Ost, es ist West, es ist Kultur, alt, modern. Für mich gibt es alles in Berlin. Es ist für mich der angenehmste Städte, die ich kenne.
Welches Stück würden Sie gerne finden, weil Sie Ausgräber sind?
Ja, das ist Monteverdis Arianna.
Gibt es Stücke, die Sie lieben und die Sie nie gespielt haben?
Ja.
Egal, ob als Blockflötist, Sänger oder Dirigent?
Ja, Schöpfung zum Beispiel, Schubertmesse in Ass. Es gibt welche Stücke, die ich absolut noch mal gerne machen würde. Glucks Orfeo. Sie haben sogar drei verschiedene Antworten, nicht? Aber ganz hoch steht Haydns Schöpfung.
Ja, das sind ja dann doch bekanntere Stücke, die sich wünschen aufzuführen. Man sieht es an Ihren vielen Aufnahmen, an Ihren Konzerten natürlich auch. Aber es sind unglaublich ungewöhnliche Sachen, die Sie aufgenommen haben. Vieles, was Sie ausgegraben haben. Und ich bin auch immer ein bisschen erstaunt, vieles, was Sie ausgegraben haben, obwohl es eigentlich bekannt ist. Also Sie haben Sammartini-Welturaufführungen gemacht, Leclerc, Reinhard Kaiser zum ersten Mal die Brockes-Passion aufgenommen, die so wichtig war für alle anderen Brockes-Passionen nach ihm. Auch Miss Livicek, ein Oratorium. Auch Miss Livicek ist bekannt und wird kaum aufgeführt. Oder Jomelli, die Totenmesse. Das sind ja jetzt erstmal alles Komponisten, von denen man weiß, es gibt sie, die Stücke geschrieben haben, die man auch kennt. Und trotzdem hat es niemand gemacht.
Ja, eben. Das ist für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Ich bin unwahrscheinlich neugierig und die Geschichte ist halt gutes Futter, nicht? Man entdeckt immer neue Sachen. Und was für mich immer sehr wichtig gewesen ist, ich möchte gerne die Sachen verstehen, wie die Leute es damals möglicherweise verstanden haben. Das heißt, wir leben jetzt in einer Zeit, und ja, ich sage das jetzt mal ein bisschen generell, wo deutsche Barockmusik zum Beispiel, das ist Johann Sebastian Bach. Und alles, was sich ähnt, ist gute Musik. Alles, was sich weniger gut mit Bach übereinstimmt, ist dann weniger gute Musik. Es ist mal wichtig zu wissen, dass Bach zu seiner Zeit nicht einmal als Komponist sehr, sehr gelobt war oder sowas. Sofort nach seinem Tod schon, aber während seines Lebens nicht. Und ich möchte jetzt mal ganz provokativ sagen, man könnte sogar die ganze Geschichte des deutschen Barockmusik schreiben oder die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland, ohne mal Johann Sebastian Bach als Komponist zu erwähnen, weil er damals einfach nicht zu den modischen Komponisten gehalten wurde. Und Telemann zum Beispiel war das und andere Leute wie Graupner oder Fasch oder Stölzel oder sowas. Und für mich ist es immer wichtig gewesen zu verstehen, warum war diese Musik damals so beliebt? Warum war Miss Livicek in Italien so schrecklich geliebt? Warum hat man so lange Jomelli als Vorbild genommen? Und das kann man nur machen, indem man die Musik wirklich studiert und auch aufführt. Und dazu, finde ich, haben wir auch eine, ja, als Musiker finde ich auf jeden Fall eine Art pädagogische Aufgabe. Dann rede ich nicht jetzt von Unterrichten in der Schule, aber fürs Publikum. Ich finde, dass es immer das Risiko gibt, dass unser Geschmack einfach zu monoton wird, falls wir nur immer die gleichen Stücke nochmal hören und nochmal hören. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich finde eine Bach-Matthäus-Passion noch immer auch eine Erfahrung, eine sehr tiefe Erfahrung, musikalisch und gefühlsmäßig. Aber wenn wir immer nur diese Stücke hören, dann wird uns unser Geschmackspapillen werden einfach nicht mehr gereizt. Und ich finde, dass wir all diesen Farben, all diesen verschiedenen Farben, all diesen verschiedenen Geschmäcke auch ja, schmecken sollten. Und ich finde, das ist ein Teil meiner Aufgaben auf jeden Fall, das zu erstatten. Aber es ist viel eher eine eigene Neugierigkeit als eine große gesellschaftliche Aufgabe, die ich führe.
Vielleicht kommt beides ein bisschen zusammen. Hören wir doch mal zum Beispiel aus, Sie haben Miss Livicek erwähnt, aus dem Oratorium, was Sie erst letztes Jahr veröffentlicht haben, Adamo e Eva, einen kleinen Ausschnitt. Wollen Sie da was zu sagen zu dem Ausschnitt?
Ja, es war sehr, sehr, sehr schwierig, einen Ausschnitt zu wählen, der nicht zu lange ist, weil die meisten Arien sind sehr lange. Und ich wollte auch meine vier wunderbaren Solisten nicht benachteiligen, indem ich nur eine der vier gewählt haben würde. Also deshalb habe ich einfach das Schlusschor gewählt, jetzt als Vorbild aus diesem Oratorium. Und es ist auch ein ungewöhnlich schönes Schlusschor in dem Sinne, dass meistens so ein Schlusschor ganz von italienischen Oratorium sehr kurz ist und zusammenfassend ist, einfach nochmal kurz zusammen und dann Schluss. Aber das ist wirklich doch für den damaligen Verhältnissen eher ausgearbeitet.
Vielleicht hören wir trotzdem eine Arie, auch wenn Sie dann einen Sänger bevorzugen müssen. Welche wäre das dann?
Aber also ich habe meine Lieblingsarie, aber dann nicht nur wegen den Sänger, weil alle vier sind so unglaublich gut. Aber das Amare Lagrime, wo Adamo sagt, mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe meine Frau nicht gedient, ich bin auch schuld daran. Ich weine jetzt bitterlich. Diese Arie finde ich unwahrscheinlich wunderschön.
Das war die Arie Amare Lagrime, gesungen von Valerio Contaldo, und der Abschlusschor aus dem Oratorium Adamo et Eva von Josef Misliwicek, von Ihnen geleitet. Peter von Heichen, heute Gast in SWR 2 zur Person, und mit dem Ensemble Il Gardellino, der Chor bestehend hier aus den Solisten der Aufnahme. Josef Misliwicek, der war von Mozart ja hochgerühmt, also auch einer, den Sie ausgegraben haben. Und da ist ja doch ganz, ganz viel noch auszugraben. Aber wenn Ihnen sowas begegnet, wo begegnet Ihnen denn das?
Meistens fängt das an mit einer Themenrecherche, würde ich mal sagen. Das heißt, wenn man sowas Unbekanntes macht, und das kostet dann doch immer ziemlich viel Geld, kann man nicht einfach zu Konzerthäusern in Europa, kann man die nicht anrufen und sagen, seid ihr nicht interessiert in Misliwiceks Adamo et Eva, weil das kennt niemand. Das kennt niemand, das will niemand, weil die meisten dann fürchten, dass da kein Publikum kommt. Also die einzige Chance, die man hat für sowas, das sind die großen Festivals, die Sommerfestivals zum Beispiel. Und die haben immer Themen, verschiedene Themen. Und ich versuche dann immer eine oder zwei oder sogar drei Festivals miteinander zu verbinden, in dem Sinne, dass ich ein Thema finde, was für die drei verschiedenen Themen in diesen drei verschiedenen Festivals das damit anschließt. Und so bin ich auch auf Adamo ed Eva von Misliwicek gekommen. Und jetzt muss ich mal gut denken, was da die Themen waren. Aber in Bürger war es sowas, Cherchez la femme oder femme fatale oder sowas. Das war eigentlich das ursprüngliche Thema. Deshalb Eva ging auch dafür. Und das Festival in Maastricht war Versöhnung oder Buße und Versöhnung oder sowas. Und so bin ich auf das Thema Adamo et Eva gekommen oder Adam und Eva und habe ich einfach gesucht, wer hat was dazu geschrieben. Und so entsteht es meistens, dass ich dann auf verschiedene Autoren komme, die weniger bekannt sind und dann fängt das alles an. Dann ist es erstmal Kopien bestellen oder wenn möglich, das ist jetzt in Corona-Zeiten leider nicht möglich, einfach zu einer Bibliothek fahren und dort einen Tag studieren, damit man so ein bisschen erfährt, wie die Musik ist, ob diese Musik gefällt und nicht nur das, ob man denkt, dass das verkäuflich ist, nicht? Das ist immer doch eine wichtige Frage. Und dann, ja, Edition machen und dann fängt alles an, nicht? Sänger suchen dazu, Proben und so weiter. Aber so fängt es meistens an. Ein Thema und so finde ich unbekannte Musik meistens.
Und da ist natürlich viel editorische Arbeit dabei.
Ja, ja. Also ich mache sowieso immer meine eigene Edition. Sowieso.
Und Sie schreiben auch Ihre eigenen Booklets. Sie schreiben überhaupt einiges auch an Artikeln. Aber ich habe festgestellt, auch immer die eigenen Booklets. Und in dem Fall jetzt bei Adam und Eva von Miss Levicek war ich doch erstaunt, dass Sie da auch theologisch ein bisschen einsteigen. Haben Sie da eine Verbindung oder ist das jetzt Recherche?
Das ist einfach Recherche und ein Peer-Reading. Das heißt, wenn ich sowas schreibe und sicherlich, wenn es so weit geht im Theologischen wie Adamo et Eva, dann suche ich mir doch Spezialisten aus, die das lesen und mir Kommentar geben. Auch zum Beispiel zu Miss Levicek gibt es einen amerikanischen Musikologen, Herr Freeman, der sich damit beschäftigt hat. Also nicht theologisch, aber jetzt als Komponist. Den habe ich auch kontaktiert, natürlich. Es gibt keine Fußnoten in so einem Booklet-Text, aber es ist wirklich ein, man kann das doch betrachten als eine wissenschaftliche Text, denke ich.
Was mich auch begeistert hat, natürlich hier als in Baden-Württemberg befindlich, dass Sie das Requiem von Niccolò Jommelli aufgenommen haben. Das haben Sie in Stuttgart schon mal vor einigen Jahren, vor 10 Jahren aufgeführt. Ein wunderbares Stück, was eigentlich das gültige Stück war bis zu Mozarts Requiem. Trotzdem ist es nie wieder aufgeführt worden. Es war für Karl Eugens Mutter geschrieben. Wie ist Ihnen denn das Stück begegnet?
Das ist mir als Geschenk gegeben worden, eigentlich. Weil 2012, glaube ich, sind wir von Musikfest Stuttgart gefragt worden, ein Jommelli-Programm zu tun. Und damals hatte ich mich noch nie mit Jommelli beschäftigt und dann habe ich das eigentlich erst entdeckt. Dann haben wir auch noch ein Magnificat gemacht und das Miserere mit Le Muffati damals. Und seitdem habe ich es verschieden Mal aufgeführt, auch in Brasilien sogar, in einem brasilianischen Orchester. Und ich wollte damals auch schon eine Edition machen, also meine eigene Werkedition dann wirklich als öffentliche Ausgabe machen. Und jetzt wollte ich es endlich aufnehmen auf CD, weil es so unwahrscheinlich wunderschön ist, finde ich. Und weil es ein wichtiges Werk ist, ein wichtiger Komponist.
Das war der Anfang. Introitus aus dem Requiem in S-Dur von Niccolò Jommelli, das Jommelli in seinen Ludwigsburger bzw. Stuttgarter Zeiten komponiert hat für die Mutter von Karl Eugen. Peter von Heichen ist heute Gast in SWR 2 zur Person. Er ist Dirigent, Sänger und Blockflötist. Wir sprechen zwischen Antwerpen und Stuttgart gerade miteinander. Herr von Heichen, wir hören Sie jetzt gerne nochmal mit Ihrem Ensemble Les Moufatis. Sie haben eingangs gesagt, 2003 sind Sie dort zum ersten Mal gebeten worden, das Ensemble zu leiten. War das denn überhaupt Ihre erste Orchesterleitung oder wie sind Sie zur Orchesterleitung gekommen?
Haha, das ist auch eigentlich eine schöne Geschichte. Ich habe nie Dirigent werden wollen oder sowas. Diese Ambition habe ich nie gehabt, sonst hätte ich was anderes studiert. Also das mal vorhergesagt, ich betrachte mich viel eher als Ensembleleiter und so hat es auch angefangen. Weil ich dann damals doch schon im Konservatorium in Gent und ein bisschen später auch in Brüssel historische Aufführungspraxis doziert habe, war es eigentlich normal, dass dann, wenn irgendwo ein Orchester- oder Ensembleprojekt in der Schule war, dass ich das dann ab und zu auch leitete. Also das hat mir immer sehr gefallen. Natürlich hatte ich ein bisschen mehr Übersicht über verschiedene Aspekte von historischen Aufführungspraxis als nur mein eigenes Instrument, Blockflöte, weil ich einfach der Lehrer von historischer Aufführungspraxis war. Und das konnte ich dann natürlich sehr gut verwenden in diesen Ensembleprojekten, die es dann gab in den Schulen. Aber für mich persönlich war es auch eine Erweiterung meines eigenen Repertoires. Also Blockflöte ist noch immer mein sehr teures Instrument. Also es liegt sehr nah am Herz. Aber was mir vor allem in der Blockflötenwelt nicht gefällt, ist, dass alle mögliche Musik auf das arme Instrument gespielt wird. Dass da wirklich Arrangements von sogar Cello-Suiten von Bach als Normalliteratur jetzt betrachtet wird zum Beispiel. Diese ganze Gewohnheit in der Blockflötenwelt hat mir immer erschreckt sogar, nicht gefallen, weil ich Blockflöte immer ein schlichtes Instrument finde. Und ich finde es mal sehr schwierig, um auf so ein Instrument, schlichtes Instrument mit Gefühl zu spielen. Das ist mal nicht einfach, finde ich. Aber das arme Instrument dann zu vergewaltigen eigentlich, um mit allen möglichen Musiken, die nicht für diesen Instrument komponiert wurden, obwohl es immer eine graue Zone gibt natürlich, das weiß ich auch. Und das Problem war, dass ich mich selbst dann eigentlich ein bisschen beschränkte, weil ich das nicht machen wollte. Und deshalb war diese Ensembleleitung war eigentlich die Erweiterung, die ich brauchte oder die ich wollte. Weil auf einmal konnte ich auch mich mit Musik beschäftigen, die nicht für mein Instrument geschrieben war und es trotzdem machen, so wie die Musik gemeint ist. So hat es angefangen eigentlich. Und es ist auch auf diese Weise, dass die Leute von Les Moufatis mich dann, das ist in Den Haag übrigens passiert, dass ein Student, der damals Kontrabass studierte in Den Haag, Benoit van den Bemden, hat mir dann gefragt, möchtest du unser Ensemble nicht mal leiten? Und so hat das alles angefangen.
Und es war eine Bindung über gut 10 Jahre und Sie sind immer noch mit Les Moufatis unterwegs. Aber 10 Jahre lang haben Sie auch sehr, sehr viele Aufnahmen mit Ihnen gemacht, eigentlich alljährlich. Etwas, was man immer wieder betrachten konnte und sagen, kenne ich nicht. Zum Beispiel Aufnahmen von Johann Christoph Petz, der ja auch wieder hier ins Land gehört, ein Münchner, der am Stuttgarter Hof lange war und wunderbare Musik geschrieben hat.
Unwahrscheinlich nicht, dass diese Suiten von Petz, es gab nur damals, gab es eigentlich nur eine Suite für zwei Blockflöten, glaube ich, und Streiche, die mehr oder weniger bekannt war, aber sonst eigentlich nichts von Petz. Und es ist so eine unglaubliche Musik, total in diesen deutschen Lullisten-Stil geschrieben, mit verschiedenen französischen und italienischen Einflüssen. Diese ganze Stuttgarter Bibliothek ist dann im Laufe der Geschichte nach Mecklenburg-Vorpommern übersiedelt worden. Und ich bin dahergegangen und habe die Musik fotografieren können in der Universität von Rostock, zum Glück, und entdeckt. Und es ist unwahrscheinlich schöne Musik, finde ich.
Und eine sehr schöne CD geworden. Wir hören daraus die Chaconne aus der Sinfonia in G-Moll.
Thank you.
Das war die Chaconne aus der Sinfonie in G-Moll von Johann Christoph Petz, von Ihnen entdeckt, Peter van Helchen. Mit dem Ensemble Les Moufatis, wo Sie der Chefdirigent 10 Jahre lang waren. Sie sprachen über die Blockflöte. Sie sind ja dann, wie mir das scheint, so ein bisschen auch ein Purist der Blockflöte. 2 Ensembles haben Sie selbst gegründet. Mezzaluna, ein reines Blockflötenkonzert. Und ein Ensemble, wo Sie kammermusikalisch auch unterwegs sind. More Majorum, klingt lateinisch. Konzentrieren Sie sich dort auf die Musik der Renaissance?
Nein, More Majorum ist einfach ein lateinischer Name und wir machen damit Barock- und Renaissance-Musik. Es heißt einfach, wie die Eltern das machten. Ne? Es kommt von den römischen Mos Majorum, was das Gewohnheitsrecht war. Und es ist einfach eine, übrigens nicht meine Entdeckung, aber meine sehr gute und alte Freund Mark van Schebeck, mit dem ich auch regelmäßig noch zusammenarbeite, seit wir 16, 17 Jahren alt sind. Unglaublich. Eigentlich ist es sein Gedanke gewesen, seine Idee gewesen. Und das Ensemble ist damals entstanden, auch mit Jan de Venne zusammen, auch ein sehr alter Freund, die Travellflötist ist und jetzt Direktor von Il Gardellino ist. Ne? Also alte Freunde, so ist More Majorum zustande gekommen. Aber wir machen damit Renaissance und Barockmusik auf jeden Fall.
Und wir hören eine Sonata von Philipp van Wichel, auch wieder ein belgischer Komponist. Auch spannend, dass Sie gerade in dem belgischen Repertoire oder in dem flämischen Repertoire doch einiges auch ausgegraben haben.
Ja, es gibt noch einiges, aber es ist immer schwierig, weil es dann im Vergleich mit was international geschieht, doch meistens dann ein bisschen weniger gut ist, finde ich. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Fiocco oder De Cruz oder Van Maldere sogar. Und Van Wechel und Akempis sind auch Ausnahmen. Es gibt halt sehr wenig Musik aufgenommen von Van Wechel und Akempis zum Beispiel. Und das haben wir damals überhaupt machen wollen.
Eine Sonata Sechster von Philipp van Wichel, gespielt von Ihrem Ensemble Peter van Helchen. More Majorum heißt es. Sie sprachen von frühen Freunden vorher. Sie sind in Brügge geboren und in Brügge ist auch das älteste Festival für alte Musik. Als Sie 9 Jahre alt waren, habe ich gerechnet, 1972 gab es das erste Festival von Flandern dort. Haben Sie diese Konzerte auch wahrgenommen oder gab es eine besondere Stimmung für die alte Musik denn in Ihrer Heimatstadt?
Es gab sowieso eine besondere Stimmung für alte Musik. Also ich habe das ein bisschen später entdeckt, mit 14 oder so, 13, 14 erst. Aber es gab diese ganze Atmosphäre. Also alte Musik war damals sehr hip, ne? War damals sehr modisch. Und mein Blockflötenlehrer, Patrick Pehr im Konservatorium in Brügge, war auch oft beteiligt an diesen Konzerten. Also wir haben das von sehr nah. Und ich wohnte auch im Zentrum, im Stadtzentrum. Das heißt, dass all diese Konzertsäle waren nicht, oder Kirchen, wo es stattfand, waren nicht so weit entfernt. Und natürlich mit Leuten vom Konservatorium, so wie Mark und Jan, die ich schon erwähnt habe, sind wir öfters da hingegangen. Ja.
Wenn man Ihre Bio sonst weiter anschaut, dann waren Sie in Gent fürs Studium und dort waren auch Ihre ersten Jobs quasi zum Unterrichten und waren dann in Brüssel. Sie haben vorher auch so gesagt, es war der wallonische Teil des Konservatoriums. Gibt es tatsächlich in Brüssel einen Schnitt zwischen wallonisch und flämisch? Merkt man da auch, was in Belgien los ist?
Ja, ja, absolut. Also ich habe immer im flämischen Teil unterrichtet. Ich habe auch ein paar Jahre im wallonischen Teil unterrichtet, aber man sollte eigentlich auch dann auch nicht sagen wallonisch, aber französischsprachig, weil Wallonien ist nicht Brüssel, also es ist sehr kompliziert in Belgien. Aber tatsächlich, seit 1967 ist das Conservatoire Royal de Bruxelles in 2 Teilen, in 2 verschiedenen Schulen organisiert. Und es gibt jetzt Koninklijk Conservatorium Brüssel und Conservatoire Royal de Bruxelles. Und das Problem ist, wenn man unterrichtet im Kronkonservatorium Brüssel und man muss das irgendwo in Frankreich sagen, wo unterrichtest du, dann ist es normal, dass man das übersetzt. Aber wenn man das übersetzt, dann sagt man eigentlich, dass man in der anderen Schule unterrichtet.
Das ist interessant.
Ein Riesenproblem. Aber es sind zwei total verschiedene Schulen. Wir teilen das Hauptgebäude zusammen und auch das größte Teil der Bibliothek. Das ist noch immer gemeinsam. Sonst ist alles in zwei verschiedenen Schulen mit zwei verschiedenen Direktoren und unterteilt. Aber natürlich, es wird ständig zwischen Studenten und Dozenten zusammengearbeitet.
Also es gibt dort keine Konkurrenz?
Nein. Aber es war damals halt so in Brüssel, also damals, das ist jetzt später Jahren 80 und 90er Jahren, dass also der alte Musikabteil war vor allem im flämischen Teil mit den Gebrüder Kölken. Und dann hatte das französischsprachige Konservatorium hatte nicht so etwas. Jetzt ist ein bisschen, naja, nicht umgekehrt, aber jetzt haben beide Konservatorien auch einen alten Musikabteil.
In Belgien, glaube ich, funktioniert auch die Musikförderung und die Kulturförderung etwas anders als bei uns. Ist es so, dass Sie Projekte beantragen müssen oder haben Sie auch so wie wir eine institutionelle Förderung? Also wie lebt das Ensemble Les Moufati zum Beispiel?
Mit Les Moufati waren wir in Brüssel. Das heißt, dass wir konnten Subventionen fragen in Flandern und auch von den flämischen Gemeinschaften und auch von den französischsprachigen Gemeinschaften in Brüssel. Beiden waren mögliche Subventienten. Wir konnten Geld bekommen von den beiden Seiten, weil wir in Brüssel waren. Innerhalb Flanderns aber gab es zwei verschiedene Schichten. Es gibt Projektsubventionen, das heißt es nur für ein bestimmtes Projekt. Das haben wir mit Les Moufati immer gehabt. Oder man geht in eine langjährige Subventionskategorie. Das sind zum Beispiel, wie jetzt noch immer, Ensembles wie Anima Eterna oder Collegium Vocale, auch Il Cardellino. Wir haben dann Geld für 4 Jahre. Das waren die zwei verschiedenen Schichten. Wie das jetzt aussehen wird nach Corona, ist es natürlich wieder eine andere Frage. Aber bis jetzt ist es noch immer so organisiert, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch noch Institutionen, also Konzerthäuser zum Beispiel, die auch Geld bekommen können.
Erstaunlich, dass solche Projekte, so ungewöhnliche Projekte, wie Sie sie eben haben, damit auch finanziert werden. Wie Sie schon gesagt haben, man muss nicht unbedingt die Matthäus-Passion spielen, um Geld zu bekommen.
Das finde ich wunderschön, dass das möglich ist. Natürlich, mit einem Ensemble muss man sich so organisieren, dass man auch zwischendurch bekanntere Musik spielt, womit man mit weniger Probe möglichst viele Konzerte spielen kann, damit man auch das, ja, ein bisschen Geld übrig hat für das einmalige größere Projekt. Nicht? So funktioniert es natürlich auch. Ne?
Wir hören noch mal ein einmaliges größeres Projekt, nämlich von Bononcini, ein Oratorium, San Nicola di Bari. Das haben Sie auch ausgegraben.
Ja, und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich Bononcini kennengelernt habe 2003. Das war meine erste Produktion mit Les Moufati. Haben wir damals nicht aufgenommen, weil es damals von Roberto Gini schon aufgenommen war. Ein Oratorium, Maddalena a Piedi di Cristo. Und ich habe mich immer gesagt, okay, von Bononcini möchte ich auch ein Oratorium machen. Und dann haben wir ein Oratorium gefunden, was noch nicht aufgenommen war. Und das ist dann San Nicola di Bari geworden.
Es ist keine einzige seiner Opern bisher aufgenommen.
Open nicht, Oratorium schon. Maddalena a Piedi di Cristo ist schon aufgenommen worden. Übrigens eine sehr, sehr, sehr schöne und für mich sehr beeindruckende Aufnahme. Auch weil ich da Lavinia Bertotti kennengelernt habe zum Beispiel, die inzwischen verstorben ist und mit der ich wirklich oft zusammengearbeitet habe. Thank you.
ein Ausschnitt aus dem Oratorium San Nicola di Bari von Giovanni Bononcini, von Ihnen, Peter van Heichen, wiederentdeckt und wiederbelebt. Hier haben wir Gabriella Martellacci gehört als Clizio.
Das Oratorium erzählt die Geschichte, ist eigentlich kaum eine Geschichte, aber es geht um einen sehr jungen Niklaus, der jetzt mit seinen Eltern zusammen ist und sich verabschiedet, weil er will im Heiligen Land studieren. Und dann kommt sein Freund Clizio auf der Bühne und er sagt, was willst du jetzt machen, so ernsthaft studieren wollen? Ach mein Gott, das Leben ist doch schön, es gibt die schöne Frau und lebe doch ein einfaches, schlichtes und geselliges Leben. Du bist immer so ernsthaft. Und dann ist St. Nicola natürlich da, um zu sagen, nein, damit muss man aufpassen, ne? Das leitet zu Pein später und so weiter. Und übrigens, diese Clizio ist eigentlich eine unwahrscheinliche Figur, weil es in die ganze Hagiographie von St. Nikolaus, er nicht einmal auftritt. Also ich habe wochenlang gesucht, woher diese Clizio in diesem Libretto kommt. Und ich habe ihn gefunden in La Donne von Giovanni Battista Marini, ein sehr bekanntes, langes poetisches Werk, geschrieben im 30er Jahren, glaube ich, vom 17. Jahrhundert, sehr berühmt. Und Clizio ist dort der Wächter des Hofes von Venus. Und wenn man dann seinen Namen Clizio und diesen Venus-Verbindung macht, dann macht mich doch so ein bisschen Gedanken.
Da stimmen die Welten nicht zusammen.
Und dann habe ich gedacht, wie ist es möglich, dass so ein ganz klares erotisches Symbol oder Figur oder in so ein Oratorium kommt. Aber die Musik bestätigt das, weil er seine erste Arie, es wird hier von einer Frau gesungen, aber seine erste Arie ist eine Sarabande. Und die wurde damals im spanischen Gemeinschaft, für wem übrigens das Oratorium bestimmt war, würde eigentlich verboten. Das war eigentlich als Tanz, war das zu erotisch. Philipp II. Zum Beispiel schon im 16. Jahrhundert hat dieser Tanz verboten, wegen zu erotisch. Also alles stimmt. Für mich ist es immer ein Vorbild, wie allgemeine kulturelle Verhältnisse musikalische Sachen erklären können.
Was wir noch gar nicht berührt haben, ist Ihre solistische Karriere. Wir müssen jetzt mal auch rein als Blockflötist hören. Es gibt eine ganze Händel-CD mit Flötensonaten, die Sie eingespielt haben mit Ihrer Frau Chris Verhelst.
Ja, so ist es ja.
Da hören wir was draus. Mhm. Und zwar Adagio und Allegro aus der Sonate in F-Dur.
Kurz etwas zu dieser Sonate. Es ist eigentlich die einzige auf dieser Aufnahme, die nicht originell für Blockflöte geschrieben wurde. Ich habe die einfach dazugefügt zu der Aufnahme und ich finde sie auch wunderschön, weil das zweite und vierte Teil gibt es von Händel als Blockflöten-Trio-Sonate, also als Trio-Sonate für zwei Blockflöten und Basso Continuo. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das füge ich jetzt zu an diese Aufnahme. Und es ist eigentlich eine Traversflötensonate in D-Dur, ist ein Brüssel-Manuskript bewahrt worden und wird da halt nicht Händel zugesagt, sondern Signor Weiß.
Das waren Adagio und Allegro aus der Flötensonate F-Dur, von Ihnen, Peter van Heichen, gespielt und Ihrer Frau begleitet, von Chris Verhelst. Sie sind schon lange ein Duo?
Ja, Chris habe ich kennengelernt im Chor Currende von Erik van Nevel geleitet.
Das heißt, auch sie singt?
Ja, sie singt und wir sangen damals die gleiche Stimme. Wir sagen beiden die Altstimme im Chor. Und 1988 habe ich die kennengelernt und wir sind erstmal sehr, 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 sehr gute Freunde geworden, aber wirklich Herzensfreunde mit sehr ähnlichen Projekten. Und und Ziele im Leben, was wir so machen wollten beruflich und wie wir mit Musik umgehen wollten und uns, also wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde geworden, nichts mehr da, aber dann 1991, 92 ist es dann doch zu was mehr ausgewachsen, ja, und sind wir seit 92 verheiratet und machen ständig Musik zusammen, auch zum Beispiel all diese Aufnahmen mit Lemufati oder mit Il Gardellino, jetzt hat Chris mitgespielt. Wir sind wirklich ein festes Duo in allen Hinsichten. Wirklich mein Buddy, mein Lebenspartnerin, mit der ich ja, mein Projekt, ihr Projekt zusammen mache. Und das ist wunderbar.
Hat sie auch so einen Forschergeist wie Sie?
Ein bisschen weniger. Chris ist viel, also natürlich wegen ihres Instrumentes, harmonisch und kontrapunktisch geht es sehr viel tiefer als ich. Es ist auch ein unwahrscheinlich guter Lehrer für individuelle Studenten. Das heißt, eins auf eins Situationen. Ja? Sie unterrichtet Continuo in Amsterdam auch. Was ich nicht haben, hat sie und umgekehrt. Deswegen machen wir ein sehr tolles Duo, finde ich.
Sie sind musikalisch untrennbar. In vielen Aufnahmen spielen Sie zusammen. Es gibt ein Ensemble, da spielt sie nicht mit. Ja. Mezza Luna. Von Ihnen gegründet, ein Blockflöten-Ensemble. Das ist ein schöner Klang, ein Blockflöten-Ensemble alleine, oder?
Ja, finde ich auch. Nur muss man damit natürlich ein bisschen aufpassen. Es ist ganz deutlich, dass damals im 16. Jahrhundert, dass es kaum Leute gab, die nur Blockflöte gespielt haben, außer Amateure vielleicht. Aber die meisten Spieler waren einfach Trombonisten oder haben Doppelrohrinstrumente gespielt und haben dann auch mal manche Stücke auf Blockflöte gespielt. Also eigentlich gehört eine Aufführung von Stücken auf Blockflöte-Konzert ideal zu einem Konzert, wo man verschiedene instrumentalen Farben hört. Ich kann das nicht. Ich spiele nur Blockflöte und ab und zu mal ein bisschen Krummhorn. Und man muss sich dann entscheiden, ob man ein Blockflöten-Ensemble will, was eigentlich dann nur auf Blockflöten spielt und welche Musik man dann spielen will.
Für Sie wahrscheinlich aber auch die Möglichkeit, Renaissance-Musik zu spielen.
Ja, das war für mich das Allerwichtigste eigentlich, diese Renaissance-Polyphonie. Und dann habe ich mich auch entschieden, wenn ich Blockflöten-Konzertmusik spiele, dann bitte nur Renaissance-Musik. Und so ist 2003 dann Anlass für ein Symposium in Utrecht, wo Adrian Brown, mein Blockflötenbauer, und ich sehr beteiligt waren. Eigentlich haben wir zusammen, ein Blockflötenbauer und ein Blockflötenspieler, also Adrian und ich, haben das Konzert gegründet. Und das heißt auch Mezza Luna, nicht nur, weil wir dann in einer halben Mond sitzen auf der Bühne, aber auch, weil Adrian Browns Kennzeichen auf seiner Flöten ein Halbmond ist. Also damit ist Adrian eigentlich als Bauer auch verbunden mit dem Ensemble. Ja, mit dem Ensemble spielen wir eigentlich nur Renaissance-Musik, aber dann halt bis sechsstimmig. Was wir jetzt gehört haben, sind zwei Chansons von Philipp van Velder und er war auch Flamme und er war der erste Flamme, der am englischen Hof wirklich sehr beteiligt war, sogar als persönlicher Freund des Königs, und seine Chansons waren für uns alle mit Mezza Luna eine Entdeckung, weil die so unwahrscheinlich schön sind und auch weil die so unwahrscheinlich schön auf Blockflöten klingen. Die beiden Chansons, die Sie jetzt gehört haben, sind fünfstimmig.
Ein anderes Ensemble, mit dem Sie wahrscheinlich Ihre Liebe zur Renaissance-Musik ausleben können, ist die Capella Pratensis. Jetzt sind Sie wieder als Sänger unterwegs.
Also als Sänger, ich bin nie ein wirklich solistischer Sänger gewesen, in diesem Sinne. Also zu singen ist eine Sache, Sänger zu werden ist noch was anderes. Es ist immer mein zweites Instrument gewesen sozusagen, aber ich habe mich immer in kleinen Chören oder kleinen Ensembles, ich habe auch oft mit Weser Renaissance zum Beispiel in Bremen zusammengesungen und mit Capella Patensis kann ich als zweiter Kontratenor, also innerhalb einer Gruppe von 8 Stimmen, also 2 Soprane, 2 Kontratenöre, 2 Tenöre, 2 Bässe, finde ich, kann ich ein Plätzchen haben. Aber das ist ungefähr das Maximum, was ich finde, dass ich machen soll als Sänger, weil es bessere Sänger gibt halt. Also da bin ich ziemlich bescheiden. Ich habe das Ensemble zusammen mit Stratton Bull eine Weile geleitet und jetzt nicht mehr. Jetzt singe ich einfach mit, wenn sie mich brauchen und bin doch immer sehr dankbar, dass ich ab und zu mitmachen kann. Aber damals, 2003, 2004, 2005 und ein bisschen später auch noch, habe ich das Ensemble zusammen mit Stratton geleitet.
Das war von Jakob Obrecht, das Kyrie aus der Missa de Sancto Donatiano mit der Capella Pratensis, in der Sie auch mitsingen, wie Sie bescheiden gesagt haben, gelegentlich. Wunderbar, dass Sie in der Lage sind, diese Musik eben von allen Seiten auch aktiv mitmachen zu können, leitend, singend und als Blockflötist.
Ja, das finde ich sehr wichtig, dass man wirklich auch als Leiter Musiker mit seinen Musikern ist. Das finde ich sehr wichtig. Deswegen fühle ich mich viel eher als Ensembleleiter, weil ich das ganze Projekt vorbereite und das Wort Dirigent gibt mir immer diesen Eindruck, dass du darüber stehst. Ich mache lieber Musik mit meinen Musikern sozusagen.
Ensembleleiter, weil Sie auch ganz viel Hintergrundarbeit machen für dieses Ensemble. Aber wir haben Sie natürlich jetzt hier in Baden-Württemberg auch verschiedentlich gehört. Sie waren viele Jahre in Karlsruhe bei der Händel-Akademie und haben dort immer Händel aufgeführt. Dann ist man schon Dirigent.
Ja, also die Händel-Akademie ist eigentlich zustande gekommen, wir haben das 5 oder 6 Jahre lang gemacht, zusammen mit meiner sehr guten Freundin Sigrid Toft. Sie hat sich mit historischer Gestik ganz intensiv beschäftigt, macht übrigens noch immer Produktionen in Göttingen und in anderen Festspielen. Und damals haben wir innerhalb der Händel-Akademie eine Werkstatt für barocke Oper zusammen gemacht, Sigrid und ich. Und daraus ist dann gekommen, 2009 glaube ich, dass wir auch in den Händel-Festspielen in Karlsruhe gefragt wurden, ein Händel-Oper zusammen zu machen, wo ich dirigiert habe und wo sie die Mise-en-Scène gemacht hatte, ne? Mit historischer Gestik. Eine historische Aufführung, würde ich mal sagen, nicht im Sinne von historischer Aufführungspraxis, nicht nur, aber auch historisch, dass es echte Kerzen gab im Theater, im Schauspielhaus, dass es dann auch Feuerwehrleute gab in jede Kulisse. Unglaublich, aber eine unwahrscheinlich schöne Erfahrung war das. Wir haben das 2 Saisons gemacht, 2009 und 2010. Und da habe ich zusammengearbeitet mit den Händel-Solisten. Und ja, dann kann man sagen, dann wird man wirklich als Dirigent gefragt. Das passiert mal öfters übrigens. Aber auch wenn ich so gefragt wird als Dirigent, versuche ich mich immer als Musiker zwischen Musikern zu verhalten. Und ich finde das nämlich sehr wichtig. Man könnte sogar sagen, dass ich es bereue, dass, wenn ich für sowas gefragt wurde, nicht einfach leiten kann aus der ersten Geige oder leiten aus dem Cembalo, was ich eigentlich lieber machen möchte, als davor zu stehen und Dirigent zu spielen.
Fehlt also noch ein Instrument, naja, in Ihrem reichen Schatz.
Oder 2 sogar nicht. Aber wenn man mit einer unglaublich guten Klavierspieler zusammenlebt, dann wagt man sich nicht mehr an ein Klavier, weißt du, wissen Sie.
diesen wunderbaren Radamisto, den Sie in Karlsruhe aufgeführt haben, an den erinnere ich mich. Das war eine sehr eindrückliche Aufführung. Den haben wir auch mitgeschnitten. Das war ein Live-Mitschnitt, die Ouvertüre der Oper Radamisto von Georg Friedrich Händel, die wir 2010 im Theater in Karlsruhe mitgeschnitten haben. Sie leiteten die Händel-Solisten. In Karlsruhe, das war eine Inszenierung, die wirklich jetzt auch von der Bühne historisch war. Und zum ersten Mal hat man erlebt, dass es eben rundum historisch ist, weil normalerweise ist dann jetzt die Musik inzwischen schon historisch informiert, wie man sagt. Aber auf der Bühne passiert was ganz anderes. Ist das für Sie eine ganz andere Einheit oder ist Ihnen eigentlich egal, ob das jetzt eine moderne Inszenierung ist zu dem gesuchten alten
total
Klang?
Nicht, mir ist es total nicht egal. Deswegen habe ich so überzeugt mit Sigli zusammengearbeitet. Für mich ist es eine Einheit, absolut. Ich habe moderne Sachen gesehen, auch die ich unwahrscheinlich schön fand. Das muss ich auch sagen. Und es kann auch eine gewisse Vermischung von modernen und historischen Sachen geben. Wenn das gelingt, ist es wunderschön. Und ich denke dabei zum Beispiel an Architektur. Im Berliner Schloss zum Beispiel. Der Hinterseite ist ganz modern und das geht für mich unwahrscheinlich gut zusammen mit diesem neuen barocken Gebäude. Also es gibt verschiedene Lösungen, aber das meiste, was ich gesehen habe, finde ich einfach hässlich. Total hässlich. Also es scheint, als ob da obligate Ingrediente sind. Es muss immer etwas Pornografisches dabei sein. Wenn möglich, müssen immer SS-Offiziere dabei sein, irgendwie. Ne? Wenn eine Mutter ihren Sohn liebt, dann muss es prinzipiell Inzest sein, sonst funktioniert es nicht für ein modernes Publikum. Und das finde ich wirklich, also nein, das ist eine Mode und es hat auch mit unwahrscheinlich viel Geld und Macht zu tun. Ein Oper wird jetzt geleitet vom Regisseur. Das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste jetzt. Und für mich, es muss nicht unbedingt eine historisierende Inszenierung sein, aber es gibt in der Musik dann doch auch diesen Gesten. Wir musikalisch arbeiten auch mit Gesten, mit bestimmten Zellen, die zurückkommen und die aneinander gebaut werden. Das ist genauso, wie es im Körpersprache passiert. Also,
aber es ist natürlich für uns heute auch nicht mehr einfach zu verstehen, weil es doch ein bisschen was
Stereotypes hat. Es gibt keine einzige historische Geste, die ich in dieser langen Zusammenarbeit mit Sieglicht nicht sofort verstanden habe. Es gab nur eine Geste. Die meisten sind so sonnenklar, was man eigentlich bedeutet. Es ist da nicht irgendwie ein schwierige historische Code, die man erst entziffern muss. Es ist alles so evident. Das Schöne ist manchmal, wenn zum Beispiel eine Figur, ein Charakter für eine längere Zeit, das heißt dann 10 Sekunden, in einer Position steht, genügt es oft mal, dass eine Hand ein bisschen bewegt und plötzlich hat man eine total andere Emotion. Für mich bitte mehr davon. Und natürlich, die gleichen Kritiken gibt es noch immer zum historischen Theater als am Anfang der alten Musik zu alten Instrumenten, dass es manchmal ein bisschen steif ist und ein bisschen Ja, natürlich, aber lass uns einfach mehr probieren, ne? Lass uns mal ausprobieren. Und das passiert öfters, nicht? Also es gibt doch Göttingen zum Beispiel, wo es noch immer ganz oft geschieht. Potsdam ist auch jährlich eine Oper mit historischer Gestik, mit Margit Legler. Es gibt doch einziges.
Aber es sind die Festivals, es sind nicht die
Nein, es sind die, nicht die Häuser,
die Bühnen,
es sind
die Festivals. Städtischen.
Und ja. Ich glaube nicht, also übrigens, das ist eine ganz allgemeine Anmerkung, ich glaube nicht, was Konzertorganisatoren sagen, dass sie wissen, was das Publikum will. Ich denke, dass es Aufgabe ist, das Publikum was anzubieten und das zu verkaufen, das Publikum dafür warm zu machen. Ich glaube, dass das Publikum alles genießen kann. Man muss es einfach anbieten. Es gibt nicht nur Delectare, es gibt nicht nur Muovere, es gibt auch ein bisschen Docere. Ne? Also das sind die drei alten Ziele der Rhetorik. Man hat was zu sagen, man lehrt was, man bewegt das Publikum emotionell und man unterhält sie. Aber es sind die drei immer in einem Zusammenhang. Man kann ein Publikum unterrichten sozusagen zwischen Klammern oder zwischen Anhaltezeichen, indem man sie Sachen anbietet, die sie noch nicht kennen. Und sie dafür warm zu machen. Und ich denke, dass das die erste Aufgabe eines Konzertorganisatoren ist oder Programmateur oder was dann auch. Und nicht immer Angst zu haben, dass das Publikum nicht kommt, wenn man nicht was macht, was die erwarten. Aber das ist eine ganze lange Diskussion.
Da kann ich jetzt eigentlich nur nochmal danach sagen, Peter van Heijchen, heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Ensembleleiter, wie man gehört hat, in dem Fall auch Dirigent, erfahren auf der Bühne, auch mit Inszenierungen, Sänger und Blockflötist und auch Musikwissenschaftler. Sie sprachen davon, dass Sie nicht so gerne Dirigent sind, aber Sie werden doch jetzt doch oft eingeladen. Also egal, ob in Łódź, in Zagreb, in Oregon, in Brasilien auch, in Breslau, in Brüssel, in Den Haag. Und dort, sagen Sie zwar, sind Sie gerne immer Primus inter pares, aber dann doch Dirigent.
Ja, wie gesagt, weil es nicht anders kann. Ich meine, leider spiele ich keine Geige, leider spiele ich kein Cembalo. Das Einzige, was dann übrig bleibt, ist einfach davor stehen und motivieren und bewegen. Das Wichtigste, was dann passiert, geschieht während den Proben, nicht? Ich meine, dort wird wirklich dann gearbeitet. Am letzten Ende ist man einfach dabei auf der Bühne mit seinen Musikern und ich nehme dann teil an das Musikmachen, aber die wichtige Arbeit ist dann schon geschehen. Ich finde diese Verbindung mit Musikern und auch, was ich über diese Musik zu diesen Musikern zu erzählen habe, das finde ich eigentlich viel wichtiger, als mich in einer anderen Kategorie von Musikern zu fühlen, nämlich Dirigent. Verstehen Sie, was ich meine? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen zu empfindlich dafür, aber ich habe zu viel mit Dirigenten zusammengearbeitet, die nichts zu erzählen haben, die kaum vorbereitet waren, die ihre Musik nicht kannten und die sich wirklich scheußlich mit Leuten umgegangen sind. Und das gefällt mir total nicht. Und so jemand möchte ich nie, nie, nie sein.
Man muss als Dirigent nicht unbedingt der Dompteur sein.
Nein, absolut. Das finde ich auch. Auf jeden Fall für diese Musik, nicht? Für Renaissance- und Barockmusik, wo es in den meisten Fällen nicht einmal einen Dirigent gab damals, nicht?
Sie machen beides, Oper und eben auch Instrumentalmusik. Mhm. Gibt es da eine Vorliebe?
Nein. Nein, also ich finde noch immer wichtig, mit Sängern zusammenzuarbeiten, auf jeden Fall. Singen ist ja das Fundament in aller Dingen der Musik, sagt Telemann, nicht? Leider ist es heute nicht immer der Fall, dass Sänger das gute Vorbild geben und manchmal sind es die Instrumentalisten, die was zu Sänger erzählen können, aber es sind unwahrscheinliche gute Sänger da und wenn man zum Beispiel, wie für unseren Jomelli jetzt so einen internationale Truppe von 8 Leuten zusammen kriegen kann, die wirklich ausgewählt sind. Das ist sowas von Herrliches und Inspirierendes, dass ich das absolut manchmal machen muss. Aber wie gesagt, ein Instrumentalprogrammer ist auch wunderschön. Ich brauche die beiden.
Wir hören noch mal eine Aufnahme, die ein bisschen älter ist, von 2013. Wir sprachen schon über Reinhard Kaiser und über die Brockes-Passion. Reinhard Kaiser war der Erste, der die Barockes Passionen umgesetzt hat. Danach gab es unendlich viele weitere Kompositionen und die Komposition von Kaiser war wirklich auch einflussreich für die Zeit danach. 1712 komponiert.
Es ist nicht, dass wir das zum ersten Mal aufgeführt haben. Das muss ich doch zur Ehrlichkeit sagen. Nur es gab es, also die Aufnahme gab es nicht mehr, natürlich. Und ich hatte dann Studenten in Den Haag kennengelernt, die ein eigenes Ensemble gestiftet hatten, was Vox Luminis hieß. Und in Amüs in Antwerpen, wo ich dann in Residence war, hatte der Direktor Bartemelt mir gefragt, kennst du diese Leute von Vox Luminis? Ja, die machen doch ein paar Konzerte so ab und zu. Und ja, und wie findest du? Ja, das wird wahrscheinlich ein gutes
Ensemble. Phänomenales Vokalensemble.
Ja, aber das war noch nicht, na, noch nicht, die waren noch nicht bekannt. Könntest du nichts was mit den Leuten zusammen machen, aber dass du dann leitest, und dann habe ich so einen guten Grund, die in Amüs zu einzuladen. Und so ist Kaiser zustande gekommen, die Bruckes Passion, weil ich das ideal für dieses Ensemble fand. Es sind kurze solistische Passagen, aber auch sehr viel sozusagen Chor- oder Ensemble-Passagen. Und zwischen dieses Konzertes und unseren Aufnahme ist Vox Luminus international bekannt geworden mit ihren, glaube ich, Schütz, ne? Haben die da einen Gramophone Award bekommen. Und wahrscheinlich, dass in dieser kurzen Zeit war es eigentlich nicht Les Moufati, der Vox Luminus einladet, aber damals fand die alle, oh, das ist Vox Luminus und das Orchester dabei heißt Les Moufati. Alles hatte sich umgedreht damals, das war unwahrscheinlich.
Das war der Eingangschor der Bruckes Passion von Reinhard Kaiser mit Vox Luminis und Les Moufati unter ihrer Leitung Peter von Herchen, unserem Gast in SWR2 zur Person, wenn man so sagen kann, denn sie sitzen in ihrer Wohnung in Antwerpen und ich im Büro in Stuttgart. Was fasziniert Sie denn so an der Musik von Reinhard Kaiser?
Ah, ich finde es unwahrscheinlich, diesen Ausdruck. Also wir sind relativ sicher, dass Brokus und Kaiser zusammengearbeitet haben, damals in Hamburg, dass es eigentlich als Kooperation zustande gekommen ist. Dieser Text, dieses Libretto von Brokus ist so, so schön, so unwahrscheinlich schön. Es ist sehr üppig, es ist sehr barock. Aber ich finde diese Bilder, um was Hässliches, was total Negatives umzubiegen in etwas unglaublich Schönes. Und das geschieht immer in seinen Texten, auch in die Fragmenten, die wir kennen von Johannes Passion von Bach zum Beispiel. Ne? Erwäge, das kommt auch aus Brokus Text, nicht aus der Passion von Brokus. All diese blutzerschlagenen Rücken und das wird dann ein Regenbogen, so als Zeichen, als Verbündnis von Gott mit den Menschen. Brokus macht das ständig, dass er etwas total Ekliges umwandelt in was Wunderschönes. Und Kaiser macht das mit ungeheuer Kraft musikalisch. Seine Arien sind immer sehr, sehr, sehr kurz. Die längste im ganzen Brokus Passionen von Kaiser dauert 5 Minuten, aber die meisten sind 2 Minuten, 2,5 Minuten für eine Arie. Und es wechselt ständig. Es sind etwa 99 Nummern oder 97 Nummern, glaube ich, in diese verschiedenen Abschnitte in dieser Brokus Passion. Es geht sehr schnell vom einen Atmosphäre zu den anderen Atmosphäre. Ich finde es unwahrscheinlich stark. Und ja, Kaiser war letztendlich einer der allerwichtigsten Musiker in Deutschland am Anfang des 18. Jahrhunderts. Ja? Er wurde damals schon zusammen mit Händel genannt. Kaiser war einer der ganz, ganz, ganz Großen. Auch er ist ein bisschen doch vergessen, nicht? Also es gibt ab und zu ein Oper von Kaiser. Übrigens in Karlsruhe, Octavia ist da gewesen, glaube ich, von Kaiser. Aber das große Publikum kennt ihn da noch nicht gut genug, finde ich. Und es ist so ein unwahrscheinliches Meisterstück, diese Brokus Passion. Es dauert auch nicht zu lange. Telemanns Brokus Passion oder Händels zum Beispiel ist viel, 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 viel länger. Ja, also es ist eine meiner Lieblingsstücke auf jeden Fall.
Ja, vielleicht auch vergessen, wie Sie gesagt haben, weil wir eben Johann Sebastian Bach haben und wir können nicht alles wahrnehmen. Es gibt immer so viel, was dann im Schatten steht und was man auch nicht mehr so registrieren kann. Die Neugier endet nie. Seit 2015, habe ich gelesen, sind Sie Doktorand in Brüssel und arbeiten über die italienische Blockflötenmusik des 17. Jahrhunderts. Die Neugier endet nie?
Ja, die Neugier endet nie. Das ist aber ein Projekt, was wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, weil es immer so viele neue Sachen gibt, die sich andienen, dass diese ganzen Doktoratstudium leider immer weiter geht und dass es nie ein Ende hat. Ich muss das unbedingt mal echt abarbeiten jetzt, weil sonst geht das mein ganzes Leben noch weiter mit.
Wenn man Ihre Vita sieht, dann haben Sie eigentlich immer unterrichtet, angefangen von Gent, von dem Konservatorium, in dem Sie selbst studiert haben, über Brüssel, über Antwerpen. Inzwischen haben Sie eine Professur in Amsterdam für historische Aufführungspraxis. Ist es Ihnen immer wichtig, mit jungen Leuten in Kontakt zu sein? Oder geht es darum, was weiterzugeben?
Ja, es geht darum, was weiterzugeben. Es ist immer darum gegangen. Und übrigens, Unterrichten ist nicht nur geben. Man bekommt sehr viel auch. Man kriegt sehr viel von den jungen Leuten. Aber dieses Verhältnis, wie vorher gesagt, ich muss immer untersuchen, lehren und aufführen. Und das sind die drei Sachen, die für mein Leben Konstante, die immer da sind. Es wird jetzt wichtiger und wichtiger, das Unterrichten eigentlich, weil vor allem in diesen blöden Corona-Zeiten, was dann eventuell übrig bleibt nachher, ich hoffe, dass vor allem die jungen Musiker dann noch eine Chance bekommen und dass wir dann zum Beispiel, also das heißt meine Generation, nicht prinzipiell in den Weg steht, weil es dann vielleicht weniger Konzerte gibt und dann Organisatoren nur die ganz erfahrenen Musiker fragen. Also für mich ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass junge Musiker eine Chance bekommen. Deswegen unterrichte ich nicht nur in 3 verschiedenen Schulen im Augenblick, aber auch bin ich mit diesem IAP in Antwerpen sehr beteiligt, wo man junge Ensembles mit Konzertorganisatoren in Verbindung bringt und coacht. Das wird immer wichtiger für mich.
Und Sie sind so ein guter Mensch. Ich bin total beeindruckt. Ja, es ist wahr. Wenn Sie jetzt nicht Musik machen würden, dann ging es vielleicht der Umwelt besser.
Aber ich meine, das habe ich auch lange gedacht. Ich habe lange gedacht, soll ich mich nicht politisch oder gesellschaftlich engagieren irgendwie? Das habe ich lange gedacht. Und dann habe ich mir den Gedanken gemacht, aber das machst du schon. Das kannst du schon machen. Mit deinen Fähigkeiten kannst du es. Also man muss nicht unbedingt ein Amateurpolitiker werden oder sowas, um sich engagieren zu können. Man kann das mit seinen eigenen Fähigkeiten. Und ich missbrauche meine Studenten ständig, indem ich über Gesellschaft spreche und über Gedanken spreche und nicht nur über Musik. Ja, man kann das machen.
Wir hören zum Abschluss nochmal Sie mit Le Muffati und Giuseppe Sammartinis Musik. Und zwar aus einer Ouvertüre, Opus 10, Nummer 4 in D-Dur. Das war das Allegro aus der Ouvertüre in D-Dur von Giuseppe Sammartini mit Le Muffati unter ihrer Leitung, Peter von Heichen. Sie sitzen in Antwerpen, ich in Stuttgart. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Mein Name ist Dagmar Munk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.